Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem, der fantastische Jan ist gar nicht da. Ich habe nämlich heute, der Jan ist nämlich krank, der arme Kerl. Dafür habe ich heute den fantastischen Markus am Start. Hallo Markus.
Hallo Dom. Und kann ich nur zurückbringen, der fantastische Dom.
Ja, ja, vielen Dank. Das hat der Jan übrigens noch nie gesagt. Ich glaube, ich schreibe ihm eine Abmahnung. Oder ich sollte demnächst in die Arbeitsverträge meiner Mitarbeiter reinschreiben, dass wenn wir im Podcast sind, dass die mich auch immer lobpreisen sollen.
Also ich muss sagen, ich habe mir eure Rede immer am Anfang angehört. Ich habe probiert, irgendwas Cooles zu sagen, aber mir ist dazu nichts eingefallen. Ihr macht es schon ganz gut.
Ja, aber dafür kommt dann heute von dir Inhalt. Das kommt ja von uns meistens nicht.
Ah, ich hoffe.
Ja, warum ist der Markus eigentlich hier? Also, kurzes Intro von mir. Ihr wisst, kurz gibt es bei mir nicht. Der Punkt ist der, Markus, jetzt muss man echt weit zurückgehen. 4 Jahre zurück habe ich im Januar 2020, hatte ich den großen Plan, beziehungsweise schon im Oktober 2019, dass wir im September 2020 die Combatis Training Gear Week irgendwo schön in Griechenland auf einer Insel oder auf irgendeinem der vielen Halbinseln machen, wo alle meine noch damaligen Freunde und Bekannte aus der Combatis-Welt oder Krav Maga-Welt hinkommen und dass wir dann eine schöne Trainingswoche machen. So, und dann warst du einer der Ersten, der einfach direkt zweimal 2 Tickets gebucht hatte für dich und einen deiner Co-Trainer. Und ja, dann hat das leider gar nicht funktioniert, weil dann kam Polly, beziehungsweise ihre böse Schwester Corona. Und dann, dann meinte ich so, pass auf, keine Ahnung, hat sie mich ja angeschrieben, hör mal, wie machen wir das jetzt? Ne? Ich habe mich ja jetzt angemeldet, aber irgendwie, dann habe ich gesagt, ja, ist kein Thema, dann habe ich das Geld ja dann auch direkt erstattet. Und zu dem Zeitpunkt kannten wir uns noch gar nicht so. Ich war nur total überrascht. Da ist so ein, für mich jetzt Krav Maga-Anbieter aus dem Speckgürtel von Berlin, der mich gar nicht kennt, aber der einfach das Projekt geil fand, also die Idee, und der bucht dann einfach mal so 2 Tickets. Und dann dachte ich so, ah, cool. So, und dann haben wir so hier und da lose Kontakt gehabt. Und irgendwann ging dann der Kontakt nochmal los, vor 1,5 Jahren, als du gesagt hast, du hast Interesse daran, so dir das mal als ICCS anzugucken mit dem Scharia. Genau, und dann haben wir uns kennengelernt, haben auch sehr schnell gemerkt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben und uns sehr gegenseitig respektieren und auch mögen für das, was wir sind. Und und ich finde das sehr schön, dass du heute in diesem Podcast bist, weil heute ist nämlich auch der letzte Tag vor dem Abschluss deiner Ausbildung zum ICCS Krav Maga Assistant Instructor, ne? Oder was?
Ja, richtig, genau.
Und ja, wir wollen heute einfach mal ein bisschen quatschen. So, erstens, was du so getrieben hast in Berlin, wie du zum Krav Maga gekommen bist, was du so alles gemacht hast, aber auch gerne so über deine Ansichten, warum du mit Krav Maga angefangen hast und wo du halt so die Entwicklung des Krav Maga siehst, wo es denn so hingehen wird. Ne? Weil das Schöne ist, ihr kennt ja alle diese Krav Maga Deutschland Gruppe und da ist der Markus halt auch Mitglied, aber er ist halt einer eher von den ruhigeren Mitgliedern, die immer viel mitlesen und gar nicht so viel kommentieren, die aber eigentlich aufgrund ihrer Kompetenz eigentlich viel lautstärker sein dürften, was er aber gar nicht macht. Und davon haben wir eigentlich ganz viele in der Gruppe, die wirklich auch kompetent sind in Sachen Gewalt und in Sachen Krav Maga etc., die aber leider oftmals dann das Feld eher den Lauten überlassen, ja, und die dann auch noch irgendwie einen Einfluss gewinnen und auch noch die ganze Szene teilweise beeinflussen, nur weil sie laut sind. Gehöre ich natürlich auch zu, ne?
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich fange mal mit meinem kleinen Einstieg an, auch was du gesagt hast mit CTG.
Ja.
Also damals hatte ich mich mit einem, damals ist ja eigentlich 4 Jahre erst her.
Ja, wir können schon von damals reden,
also
fast eine halbe Dekade.
Vor Corona ist alles irgendwie damals.
Auf jeden Fall.
Also ja.
Früher hatte man immer vor und nach Christi, jetzt hat man mittlerweile vor und nach.
Ist ohne Scheiß. Ja, absolut. Ja. Aber ich fand das cool, weil ich war bei vielen Seminaren schon, ob es Kampfsportseminare waren oder auch SV oder nennen wir sie Krav Maga Seminare. Und am Ende war immer das Problem, man verschreibt sich ja so einen Trainer. Ne? Man geht hin und sagt, und dann muss man so ein bisschen kompatibel sein. Da habe ich immer sehr viel Wert drauf gelegt. Also mich interessiert zum Beispiel der Werdegang von Leuten nicht. Mich interessiert das, was die auf der Matte halt abliefern am Ende. Ne? Ob ich damit konform gehe, ob ich sage, das ist mein Ding, das gefällt mir.
Ne? Aber, ich muss kurz dazwischen grätschen, du bist trotzdem natürlich kein Freund von Menschen, die ihre Lebensläufe faken und etwas vorgeben zu sein, was sie nicht sind. Das muss man trotzdem erwähnen.
Absolut.
Letztendlich zählt die Leistung, der Output, aber das haben wir uns ja auch schon in ganz vielen Gesprächen darüber unterhalten, dass du es halt auch unfair findest, dass manche sich dann da versuchen, über so Lügengeschichten einen, ich sag jetzt mal, Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, weil halt gerne Liesje Müller und Max Mustermann oder halt auch andere Instruktoren halt auf wilde Polizei-, Soldaten- und Türstehergeschichten einfach irgendwie abfahren.
Absolut. Ich bin selber Soldat. Ich muss auch dazu sagen, wenn man auf meine Internetseite geht vom Safe Defense Club, nicht Box wie bei dir, da steht auch drauf, dass ich Soldat bin, dass ich Berufssoldat bin, aber das hat nicht den Hintergrund, dass ich damit irgendwas anzeigen will, dass ich was Besonderes kann oder so, kann ich gar nicht, aber...
Och komm, jetzt hör auf, du kannst schon tolle Sachen.
Ich hab da ganz klar meine Meinung zu. Am Ende habe ich das mit angegeben, weil das bildet mir auch das Klientel, was meine Schule, mein Kampfsportgym, wie man es auch immer nennt, besucht. Ich habe viele Polizisten bei mir, der Sven zum Beispiel, mit dem ich mich zum CTG angemeldet habe, ist auch ein Polizist. Und der fand das damals richtig gut, weil das verschiedene Trainer, dann war es ja Griechenland, glaube ich. Und da haben wir gesagt, ey, da melden wir uns an, da gehen wir hin. Und wenn uns irgendjemand nicht passt von seiner Art, weil wir halt sagen, wir achten da sehr drauf, du musst sympathisch, musst lustig, ernst bei der Sache, keine Frage. Aber am Ende will ich da rausgehen und will immer sagen, ich mag den Typen, der das gemacht hat. Und ich mag halt absolut nicht die Leute, die sich da präsentieren auf der Matte, als wären sie Wunder, wer sie sind. Und es ist genauso dieses mit der Krav Maga Deutschland-Gruppe, warum ich da auch so ruhig bin. Ich finde es immer interessant, jeder hat irgendwie in seinem Leben seine Erfahrung. Ne? Seine Erfahrung, die er vielleicht gemacht hat als Jugendlicher, als Kind oder irgendwas. Und jeder hat seinen Rucksack des Lebens irgendwie bei sich. Ich finde es aber immer interessant, wenn ich Leute nicht kenne, würde ich mir nie anmaßen, mich über den Ding zu stellen. Na, deshalb bin ich da auch so zurückhaltend. Das Einzige, was ich mal irgendwie mache, ist ein Smiley posten, aber mehr auch nicht. Aber oft habe ich schon Texte geschrieben und habe die dann wieder weggemacht, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht mit in diese Diskussion,
in diesen Strudel hineinbewegen.
Genau, weil
diese Abgründe.
Am Ende ist es wie bei mir, wie es bei vielen ist. Ne? Ich bin jetzt 41 Jahre alt, bin 83 geboren. Mein Werdegang, ich habe da auch nichts auf der Website drüber zu stehen. Ich habe wie viele andere mal Karate und Judo gemacht. Dann fühle ich mich sehr im Boxen zu Hause. Das ist auch so das, wo ich deutlich aktiver war. Thema Selbstverteidigung. Krav Maga, ja, ist eigentlich mehr so entstanden durch dem, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Ne, in Berlin-Wedding, doch schon in der Gegend, wo ich mich viel durchsetzen musste. Ist halt auch sehr, wissen die Leute ja auch gerade zu der Zeit, sehr multikulturell gewesen. Gerade in den 90ern. In denen zu der Zeit ich dann auch zur Schule gegangen bin und meine Probleme halt hatte. Und es ist halt, hat sich so ergeben, als kann man auch kein Geheimnis draus machen, als einziger Deutscher in der Klasse, hat man sich durchsetzen müssen. Das heißt nicht, dass es für mich, für meinen Werdegang irgendwie schädlich war, sondern ich sage immer.
Ich gehe davon aus, du hast eine hohe interkulturelle Kompetenz, weil du einfach weißt, wie diese Menschen aus diesen vielen Ländern einfach, ja, ich sag mal, das ist ganz also böse gemeint, einfach ticken.
Absolut. Ich habe auch viele, viele Seiten dort kennengelernt, die man hier in unserer Kultur, ich sag mal jetzt unsere Kultur, so nie erleben würde, ne? Die mega positiv waren. Ich habe auch genauso die Negativbeispiele. Also
klar,
da ist alles mit dabei und am Ende ist das was, was einen so für den weiteren Werdegang prägt. Deshalb bin ich auch dann zum Boxen, dann ging das immer so weiter. Dann habe ich zum Beispiel auch WT eine Zeit lang gemacht, ne? Wo viele auch so sagen, ah, WT und dann machen sie das.
Aber da kann man dir ja gar keinen Vorwurf machen, weil letztendlich, wir reden jetzt von den 90ern und in den 90ern kam das WT halt ganz krass auf den Markt.
Naja,
und die haben halt auch ein krasses Marketing gehabt.
Die haben gutes Marketing, aber pass auf, ich muss aber dazu was sagen. Ja. Ich war nicht bei der EWTO,
hier
bei Kernspecht und seinen Magic Hands. Das hat er ja zu der Zeit damals nicht gehabt, sondern ich war beim Afgewinchung damals, so hieß es auch. Und ich hatte ein sehr, sehr junger Trainer, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ich war 2 Jahre dort und da muss ich echt sagen, da haben wir wie Bärnackel uns in die Schnauze gehauen. Das war wirklich sehr direkt, da war ich sehr überrascht. Wir haben natürlich auch diese Form gemacht und alles, aber bei denen war das viel Nebensache und da habe ich eine Menge von mitgenommen. Das waren 2 Jahre, dann kam ja auch meine Bundeswehrzeit, das heißt, ich bin dann zur Bundeswehr gegangen. Da habe ich halt viel mit Soldaten auch trainiert, also wie das halt in so einer Gemeinschaft ist. Man ist in einer Kompanie irgendwo, wer kann was, wer hat Bock auf Sport und dann war ich nicht der Typ, der unbedingt viel, also ich habe gerne Fußball gespielt, aber da gab es halt auch genug, die gesagt haben, hey, lass mal ein bisschen boxen, lass mal das machen. Mhm. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass überall, wo ich war, dass ich halt immer den Kampfsport verfolgt habe. Dann auch das Krav Maga, damals über die Krav Group habe ich den André kennengelernt, der dann auch in Potsdam, nähe Potsdam, wo ich auch stationiert war, dann Training gegeben hat. Und da hatte ich so meine Berührung dann mit Krav Maga und habe gesagt, okay, ich komme so aus dem Boxen, mehr so aus dem Kampfsport. Damals auch früher MMA Berlin, als so diese ganze MMA-Szene so aufgepoppt ist, war ich auch beim MMA Berlin.
Hier um den, weiß ich nicht sagen, warte, der JKD-Mensch, der Frank Buczynski.
Den kenne ich auch, der das IMAG, ich weiß ja, ich glaube, ist immer noch IMAG. Ja. Da war ich auch mal eine Zeit lang, der hat auch Boxkurse.
Aber der war nicht Jack MMA Kendo. Berlin.
Nee, der war nicht MMA Berlin.
Okay, ich dachte, okay.
Also zumindest zu der Zeit, als ja, ich, okay. Ich war nicht lange dort. Ich war beim IMAG, weil früher gab es, ja, wie zu der Zeit, alle sind dann irgendwo mal pumpen gegangen, ne? So in der Trankzeit, so 16, 17, 18, alle in die Muckibude, war gegenüber vom McFit, war das IMAG. Und dann konnte man vom McFit so in das IMAG reingucken, in den Osramhöfen. Und habe ich immer gesehen, okay, die hauen sich da, die haben Boxhandschuhe an, habe ich gesagt, ja geil, gehe ich mal rüber. Und da habe ich damals Kontakt so mit dem Frank Buczynski gehabt, aber da muss ich halt sagen, ich bin halt für den, der wird mich nicht kennen, keine Frage, aber der war ein mega sympathischer Typ, der hat dann angeboten, sein Jet Kendo, war interessant, das zu machen. Savate war auch für mich so, wenn man auch so ein bisschen Kickboxen, Thai-Boxen gemacht hat, hat man auf einmal so französisches Boxen, dachte, was machen die da? War auch ganz cool. Und dann auch die MMA-Kurse, die sie da gemacht haben, alles immer so ein bisschen besucht, aber aufgrund halt auch Soldat sein, ist man halt viel unterwegs. In Wilhelmshaven war ich glaube, SDS-Gym oder wie das damals hieß. Auch dort, das ist ein uralter Club, die haben auch gutes Training angeboten. Da ist so ein bisschen mein Werdegang her. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich habe das dann auch den Milnahkampf hier, der ja auch sehr in Verruf steht, hier bei der Bundeswehr mal gemacht. Dieser schöne 3-Wochen-Lehrgang. Ich fand den, also brauchen immer über die einzelnen Dinge, die da angeboten werden, eigentlich nicht groß diskutieren. Es muss nicht immer alles super sinnvoll sein. Um Gottes Willen, die Bundeswehr hängt auch immer so ein bisschen hinter, ist meine Meinung, ein bisschen hinterher, was so viele Themen angeht. Ja, aber das war ein Lehrgang für Leute, die ein bisschen aus dem Kontaktsport kommen. Und die sich da so ein bisschen weiterentwickelt haben. Und ich fand es gut, 3 Wochen mal morgens bis abends und dann auch für mich, ich meine, ich bin ja nicht der kämpferische Soldat jetzt, sondern ich bin ja so der ITler, ne? War das natürlich sehr, guck mal, der Nerd, der ist jetzt hier in der Milnahkampfausbildung. Ne? War für mich cool, hat Spaß gemacht. Ich habe da coole Leute auch so ein bisschen kennenlernen dürfen und kann da nichts Negatives drüber sagen. Was vieles so belächelt wird, kann ich nicht bestätigen. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt, ich habe noch in Altenstadt gemacht, dass ich dort coole Ausbilder hatte, die halt auch, der eine hat einen BJJ-Hintergrund gehabt und alles. Ich fand's gut. Also mir hat's da sehr viel Spaß gemacht. Ja, und irgendwann mal, und ich glaube, da sind wir ja so von der Zeit, liegen wir da so ungefähr gleich. 2016, 2017, bei mir war es 2017, habe ich gesagt, okay, in der Kaserne immer schon trainiert mit den Leuten. Dann gab's halt die Selbstverteidigungs-AG, die habe ich dann gemacht. Dann hat sich eine Karate-AG mit Kyokushin daneben gebildet. Dann haben wir auch mal zusammen trainiert. War auch irgendwie eine coole Zeit. Dann haben wir uns immer viele Leute von extern geholt, die dann gekommen sind, haben mit uns Seminare gemacht am Wochenende in der Liegenschaft und so. War cool, war eine schöne Zeit. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nach, ich glaube, das habe ich 8 Jahre oder so dort gemacht, diese AG geleitet. War cool, da sind wir nach Blankenfelde-Malo gezogen, außerhalb Speckgürtel. Da habe ich gesagt, ey, hier sind vernünftige Leute, probier mal ein Gym aufzumachen. Also eigentlich mehr aus dem Grund, weil ich festgestellt habe, wenn ich irgendwo trainieren will, ehrlich trainieren will, muss ich weit fahren. Und dann habe ich gesagt, vielleicht können wir auch einfach selber hier trainieren. Finden wieder irgendein paar Leute, jeder bringt seinen Background mit ein und wir haben Spaß. Ja, und so hat es dann 2017 begonnen. Eigentlich nicht, niemals gedacht als Business und immer so gedacht als meine Freizeit. Ja, und jetzt glaube ich, kommen wir auch zu so einem Thema, was für einige vielleicht auch interessant ist, die mal sagen, ey, ich habe was drauf oder ich bin gut menschenkompatibel, muss man ja als Trainer sein. Ja,
das sollte
ansonsten man. Funktioniert das nicht. Und dann habe ich irgendwann, okay, ja, dann machen wir da weiter. Und dann hat sich das zu denen ergeben, was es jetzt ist. Ne? Ja. Nicht so groß wie bei dir, ich mache das immer noch nebenberuflich. Ja, aber mit 140 Mitgliedern ist das schon,
beachtlich.
Das muss man schon viel tun. Ne?
Ja, das hatte ich damals auch, also genau, bevor ich hatte vor Corona, ich glaube noch irgendwie so 50 oder 60 Leute in Euskirchen und in Köln hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 120, 130, also knapp so, als ich an den 200 gekratzt habe, aber das ist einfach so, es ist unfassbar, wenn man dann wirklich hauptberuflich arbeitet und du bist ja auch noch Beamter, das heißt, du hast 41-Stunden-Woche, ich hatte nur 39-Stunden-Woche als Angestellter im öffentlichen Dienst und bin ja nachher auch mal stundenweise runtergegangen, aber es ist halt dann auch wirklich nicht mehr leistbar, mehr aufzubauen, es ist einfach so. Und ich habe das halt gemerkt, also als ich damals gesagt habe, jetzt machen wir, ist es wegen Corona, jetzt Corona, jetzt machen wir Euskirchen zu, tut mir leid, liebe Euskirchner, ich mag euch alle und ich habe euch so viel zu verdanken, dass das Ganze so meine Reise da gestartet hat und alles aufgebaut wurde, aber es geht halt nicht mehr so. Und dann habe ich mich nur noch um Köln gekümmert und ja, dann hast du einfach mal auf einmal, dann ist Euskirchner weggegangen, dann hatten wir noch, ich weiß nicht, 120 oder 115 Mitglieder nach Corona, ne, nach alles, die noch bei uns geblieben sind. Ja, und dann einfach mal irgendwie so den Kundenstamm mit Online-Marketing etc. dann teilweise innerhalb von 4-5 Monaten verdoppelt. Und mittlerweile sind wir ja bei über 430, aber das wäre niemals möglich gewesen, wenn ich weiter noch meinen Job gemacht hätte. Denn, ne, wie ich schon mal hier im Podcast gesagt habe, Chen, unsere Studentin, meinte irgendwann zu mir, ey Dom, was sind wir eigentlich? Sind wir eine Kampfsportschule oder Marketingagentur? Und dann meinst du, Liebchen, 50-50. Morgens Marketingagentur, abends Kampfsportschule. Weil, und wenn du dann aber morgens deine 50% oder deine 75% deines Tages auf der Arbeit sitzt und du musst dann gewissenhaft deinen Job nachgehen, kriegst du das nicht hin. Das ist einfach so. Deswegen brauchst du auch keine Gedanken zu machen. Ich finde, dass du da 130, 140 Leute hast, dafür, dass du das nebenbei machst, echt einen dicken Respekt. Das ist echt eine krasse Leistung, wirklich.
Also ich muss auch sagen, das ist natürlich familiär. Ich habe 2 Kinder, 2 Hunde, eine tolle Frau, die da absolut hintersteht und mir natürlich den Rücken frei hält. Ohne dem würde das gar nicht gehen. Also ich höre das Öfteren. Ich meine, ich bin bei der Bundeswehr stark eingebunden, was den Dienst angeht. Und man merkt natürlich, die Zeit mit der Familie, ja, die schraubt man nach hinten zurück. Ne? Und viele fragen auch und sagen, Mensch, wie machst du das eigentlich? Du hast 2 Hunde, 2 Kinder. Und dann sage ich immer, ja, ich habe aber auch eine Frau, die mir komplett den Rücken frei hält.
Ne? Ja, ja.
Und das ist halt was, ich glaube, die Möglichkeit hat nicht jeder. Also nicht jede Frau geht da so mit. Ja, nun bin ich auch schon 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Und
die kennt dich.
Die kennt mich leider, die hat mich ja dazu überredet, dass ich dann doch den Podcast mache, habe ich ja dir gestern noch geschrieben, ne?
Genau.
Die hat noch den Spruch gebracht, ja, vielleicht merken die eine oder anderen mal, was du früher mal für ein Assi warst, ne?
Das ist auch gemein.
Ist gemein, aber sie hat ja da nicht so ganz Unrecht, weil die, das, was ich ja angesprochen habe mit dieser ganzen, ja, die Leute sind immer so gewaltkompetent und wissen nicht, mit wem sie vielleicht sich gegenüber haben und heben sich da über die Sache. Also das finde ich immer sehr anmaßend und ich habe da auch meine Erfahrung und muss halt auch sagen, man ist auf beiden Seiten mal irgendwie stark gewesen. Ja. Jetzt bin ich glücklich darüber, dass ich so, wie ich das mache mit meinem Gym, Leute da probiere zu helfen, dass sie teilweise nach Erlebnissen wieder ihren normalen Werdegang machen können. Das ist eigentlich das, was ich will. Ne? Ja. Also ich brauche nicht, wir machen viel Sparring eigentlich jedes Mal. Das ist ein fester Bestandteil. Ohne Kontakt läuft halt gar nichts. Ne?
Ja.
Und deshalb
Pressure
dieses,
is a pleasure.
Absolut. Und deshalb auch dieses mit der Szene Krav Maga, ne? Wo ich selber sage, als ich angefangen habe, war das ein cooler Marketingname. So, dann hat man gesagt, ja, Safe Defense Club, also damals noch über Krav Corps dann mit den Jürgen Schaffrath. Das war aber nicht so ganz kompatibel, aber um Gottes Willen, nicht wegen den Jürgen Schaffrath.
Nö, das ist ein super Typ.
Der ist ein super Megatyp, kann ich nur sagen, aber der hat da einen gehabt, mit dem war ich einfach nicht kompatibel, so ist im Marketing.
Halt so. Ja.
Wir haben halt unterschiedliche Auffassungen dazu gehabt, natürlich auch aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich will einfach nur mal gucken, ein paar Leute finden, die Bock haben zu trainieren und wir bezahlen da irgendwie den Raum und fühlen uns miteinander glücklich. War ja nie die Planung, dass es so entsteht, wie es jetzt ist. Und ich finde es immer toll, es kommen Leute, die sagen, haben irgendwie ein Erlebnis, da könnte ich so viel Sachen erzählen und sind dann im Training und entwickeln sich dann und gehen dann wieder erhobenen Hauptes durch die Straße, was sie vorher nicht konnten.
Absolut.
Und das ist das absolute Beste, was es gibt. Ja. Also aus meiner Sicht.
Wenn du das motiviert die Entwicklung einen. Von den Leuten siehst, ja. Da waren jetzt ganz viele Sachen bei. Ich komme mal ganz kurz auf das Thema unserer Frauen zurück. Ne? Also ich bin meiner Frau auch unfassbar dankbar, dass die im Grunde mir das ermöglicht, dass ich hier wirklich meinen Traum leben kann. Das muss man ganz klar sagen.
Du musst ja jetzt nachlegen. Ansonsten
es ist einfach so. Das Gute ist ja, dass ich ja alles in 107 Folgen Podcast alles dokumentiert habe und der Meinung ja schon damals hatte. Nee, ist wirklich so. Also ich bin ja unfassbar dankbar, weil die auch damals gesagt hat, du bist so unglücklich hier im Jobcenter. du kannst natürlich den Job jetzt nicht dran geben, wegen, ne, aber guck doch einfach, dass du irgendwas machst, worauf du Bock hast. So. Und da bin ich dir so dankbar für. Und die sagt ja auch immer so, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn du da bist, aber ich bin auch froh, wenn du weg bist, weil ich weiß ganz genau, wenn du keine Aufgabe hast und du hast nichts zu tun, ja, selbst wenn du 8 Stunden gearbeitet hast im Büro, ich weiß, dass du abends nicht der Typ bist, der dann 3-4 Stunden neben mir liegen würde auf der Couch und Netflix guckt, ja. Macht sie natürlich auch nicht, aber das meint sie so im übertragenen Sinne. Sie meint so, deshalb bin ich froh, wenn ich aus der Füße habe, aber ich bin auch froh, wenn du wieder da bist. So, und das ist einfach nur total absolute Dankbarkeit auch von meiner Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie kriegt man dann auch schon mal mit, dass dann da irgendwelche Typen, die dann auch irgendwie so diesen Weg gegangen sind und dann auf einmal da irgendwelche Affären anfangen mit irgendwelchen TrainerInnen oder irgendwas, ja. Und dann da auf einmal da Familie und alles zurücklassen, so, ne, und dann, wo man einfach so denkt, ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt emotional an einem Punkt bist, wo du sagst, pass auf, das passt nicht mehr, alles gut, aber ich finde so diese Illoyalität in Form von einem Fremdgehen, ja, und sich dann von der Frau trennen, die dafür gesorgt hat, dass man da hingekommen ist, wo man ist, ja, also das ist für mich ja auch sowas, solche menschlichen Abgründe, ne, die man dann teilweise sieht, wo ich so einen Föhn kriege. Deswegen, ich kann das echt, also das, deine Dankbarkeit, die du gegenüber deiner Frau hast, kann ich wirklich zu 100% sagen, ich fühle da voll und ganz mit dir in Bezug auf meine Frau, ja, weil es ist einfach so, ich bin dir wirklich unglaublich dankbar, dass ich hier wirklich hier mein Ding durchziehen kann, ne, ja, und du bist dankbar, dass du dein Ding durchziehen kannst, ne, und wir auf sind dankbar, Fall. Dass wir jetzt hier sitzen können und können diesen schönen Podcast machen, ich finde das sehr gut. Kommen wir auf das Thema nochmal ganz kurz zurück mit dem, da würde mich jetzt echt mal interessieren, und zwar, was glaubst du, diese ganzen Typen, die immer so hart auf die Kacke hauen und die auch, also die unterrichten und die auch auf der Matte so extrem aggro verspannt oder sonst was sind und immer so auf dicke Hose machen. Glaubst du wirklich, man kann das alles komplett auf Unsicherheit herunterbrechen? Das ist also auf geringes, weil irgendwie denke ich mir so, ey krass, irgendwie alle Leute, die ich kennengelernt habe, jetzt in all den Jahren, die komplett entspannt waren, ja, das waren auch teilweise echt die Leute, die wirklich kompetent waren in Bezug auf Gewalt, die wirklich was erlebt haben und die keinem was zu beweisen brauchten, die einfach nur komplett tiefenentspannt waren. Und all die, die ich so kennengelernt haben, die immer so auf Wunders wie hart machen und so Sifu-Allüren haben, du weißt, was ich meine, ne? Wo du einfach nur so denkst, bauen die da möglicherweise so einen Schutzwall auf, damit, dass man nicht dahinter schaut, dass man auf einmal erkennt, hör mal, alles, was du da erzählt hast, das kann gar nicht stimmen. Kann da was an der These dran sein? Wie ist dein Empfinden? Wir brauchen jetzt keine Namen zu nennen, aber so von deinem Empfinden.
Also ja. Da habe ich auch meine Meinung zu, klar. Das ist interessant, was du sagst mit diesen Schutzwall aufbauen. Also ich sag mal, alle, die ich so kennengelernt habe, wo ich auch auf Seminare war, mal enttäuscht war, nicht enttäuscht. Egal, wer es war. Am Ende glaube ich, jeder hat in seinem Gebiet irgendwie was drauf. Mhm. Ja, also und das will ich auch keinen absprechen und ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht hinterfragen. Ne? Also die Zeiten, ich bin 41, das ist jetzt für viele noch nicht alt. Ich fühle mich aber manchmal sehr alt, gerade so wie jetzt nach 6 Stunden Training heute, dann merke ich das auf jeden Fall. Und dann sage ich, okay, ich bin doch schon alt. Nein, was ich damit sagen will ist, ich trainiere gerne mit Leuten, denen das egal ist. Ja, ob ich jetzt auf der Matte liege, tappe, ich brauche keinen, der mir jetzt zeigen will, wie stark er ist. Und ich brauche auch keinen, der mir erzählt, wie stark er ist. Mhm. Am Ende glaube ich, dass da auch Leute bei sind, die ihre Fassade aufbauen, die Fassade aber auch gar nicht nötig haben. Wenn die einfach ganz normal wären, ja, wie sie wahrscheinlich wirklich auch sind, dann würden die auch ihre Kunden haben, würden ihre Leute haben, die halt mit denen trainieren. Aber vielen ist scheinbar, so ist meine Meinung, ist es halt wichtig, dass zu denen aufgesehen wird. Ne? Mhm. Und das ist was, wo ich überhaupt nicht mitgehe, wo ich sage, klar, wenn ich auf der Matte bin als Trainer auch bei uns, dann habe ich schon einen Traineranspruch und fordere den Respekt auch von meinen Leuten ein. Ansonsten funktioniert so eine Gruppe halt, so eine Trainingsgruppe auch nicht. Aber wir sind alle auf Augenhöhe. Ja, und überall, wo ich hingehe, will ich mit Leuten ordentlich trainieren können. Und ich denke auch, ein gewisser Teil wird auch irgendwas überspielen, was vielleicht hintenrum nicht da ist. Mhm. Ein gutes Beispiel für mich ist immer, wenn man irgendwo hingeht, vielleicht auch länger trainiert und man nie irgendwie mal Sparring macht, nie mal wirklich kämpft. Ja, also wir haben es bei Sharia ja auch gesehen, bei ICCS, auch als ich letztes Jahr, wo ich mich ja dann verletzt habe, aber nicht beim ICCS, sondern eine Woche später beim Judo, dann blöde Verletzung. Da war es halt auch so, wo ich sage, wir waren alle etwas angespannt, bis wir Sparring gemacht haben. Und egal wie gut oder wie schlecht jemand war, danach haben wir erzählt, wir haben gequatscht und wir haben uns so ein bisschen, wir hatten eine Wellenlänge. Mhm. Ne? Und das finde ich, ist das Ehrlichste, was man machen kann. Und man kann auch gerade so für die jüngeren Leute, das kenne ich ja selber auch, die dann immer gucken und sagen, oh, jetzt ist er da Trainer, jetzt müssen wir mal gucken, ja, was hat er denn drauf? Am Ende, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, wir können auch, so wie jeder Kampfsportler hat seinen Test, der ist im Ring. Man kann bei der Selbstverteidigung sagen, wo ist unser Test? Ne, wir können hier Sparring machen, wir können es vielleicht gut machen. Am Ende ist die Straße aber immer noch, aus meiner Sicht, etwas anderes. Man kann da probieren, dafür hinzutrainieren, unser Mindset dafür zu schulen. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, sind da andere Sachen viel, viel wichtiger. Und deshalb bin ich immer so, dass ich sage, ich brauche keine dicke Fassade um mich aufbauen. Habe ich auch gar nicht notwendig. Ich sage auch Leuten, wenn ich sage, hey, pass auf, ich habe darauf keinen Bock, wie du dich hier im Training verhältst. Du musst hier auch nicht den anderen zeigen, wie stark du jetzt bist. Dann geh raus. Ne? Also die besten Leute, wir sehen es ja auch hier im Training. Trainier mit Mario Stapel zusammen, das beste Beispiel dafür. Hier beim ICCS, super. Das ist ein super Typ, mit dem kann man super trainieren. Ja. Und das ist ein entspanntes Training. Ich brauche es nicht, dass Leute dann zeigen, oh, jetzt hau ich dir da eine Bumm und hau zu und hau nochmal zu. Würde ich auch nicht machen. Mhm. Also wenn ich weiß, ich treffe denjenigen, dann treffe ich ihn locker und entspannt. Ja, dass wir weiter ordentlich miteinander trainieren können. Und das ist halt was, glaube ich, diese ganzen Klopper-Gyms, das muss ich einfach mal sagen, gibt es ja auch einige in Berlin, das ist auch kein Geheimnis, werden auch viele kennen, die haben ihre eingeschworene Gemeinschaft und man kommt da hin und dann wird erstmal ordentlich aufs Maul gehauen.
Wirst du erstmal eingeritten, ja.
Genau, das
mit
ist nicht
meins. Mit deinem Low-Kick damals, ne?
Ja, ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, ja, also für die Leute, eigentlich wäre der liebe Markus schon längst fertig mit seiner Assistant Instructor Ausbildung, aber der hat letztes Jahr, hat er damit angefangen, ich glaube im Februar war das, ne, Januar, und dann war er eine Woche später, war er wieder fleißig abends selber trainieren beim Judo, dann hat er sich quasi das komplette Knie durchgeschossen, so, und dann war das aber alles wieder nach ein paar Monaten wieder in Ordnung, dann bist du zum Thai-Boxen gegangen und dann, du warst neu in dieser Thai-Box-Gruppe. Und der Trainer hat dich nach vorne geholt und hat den Low-Kick voll durchgezogen.
Genau,
ne?
ich kann es mal erzählen aus meiner Sicht. Da merkt man so, also aus meiner Sicht jetzt auch für Leute, die Trainer sind oder auch darüber nachdenken, das ist ein absolutes Trainerfehlverhalten. Und das zeigt halt genau das, was Dom auch meint, irgendwie eine Fassade aufbauen. Ne? Also,
du hast mir nämlich direkt eine WhatsApp geschickt und meinst so, ey Dom, ich brauche mal deinen Rat. Empfinde ich das jetzt falsch oder hat der Typ sich jetzt einfach nur daneben benommen? Ne? Weil, und dann hast du mir die Geschichte erzählt und ich dachte einfach nur so, ey, was für ein Arsch. Ja, also nicht du, sondern der Typ.
Ja, ich mal. Vielleicht auch, ne? Aber
wir alle, aber der richtig.
Aber der richtig, der noch mehr.
Der richtige Arsch.
Nein, ich bin da angekommen, hab da mitgemacht. Und man hat schon gemerkt, dass die Art und Weise des Trainers, er war sehr laut. Er wollte sehr sich so durchsetzen in der Gruppe, Seil springen und hier, Jungs, macht mal schneller und da und da. Es gibt halt so die Art des Motivierenden, ne, der halt, mache ich auch gerne, ich bin auch gerne laut im Training, aber probiert zu motivieren. Manchmal verstehen es die Leute auch anders, habe ich auch manchmal, aber auf jeden Fall motivierend laut, die Leute irgendwie an ihre Grenzen zu bringen. Bei denen war es aber so, es kam mir komisch vor. Mhm. Ich kam mir so ein bisschen wie in meine Grundausbildung damals wieder zurückversetzt und habe gedacht, was passiert denn jetzt?
Ja.
Bin ich jetzt wieder ein paar Jahre jünger und also wäre schön, aber ist leider nicht so. Und am Ende hat er den Low Kicks gezeigt und ja, hat er alles gar nicht so schlecht gemacht. Und dann wollte er erstmal einen nach vorne holen und fragte den, ob er stabil ist. Und der sagte gleich nein. Der scheint wohl die Situation schon zu kennen. Und ich dachte, wie stabil? Was will der jetzt? Und dann guckte er mich an und sagte, na, du bist stabil, komm mal nach vorne. Dann geht man natürlich nach vorne, weil man denkt, das ist ein Trainer, der wird ja auch wissen, was er da tut.
Und er wird dich nicht vorführen.
Nee, also das ist ja auch was.
Ja, was soll das?
Ja. Macht man nicht. Ich war neu, also habe mich ja gesagt, hier, ich bin Markus, bin hier zum ersten Training. Das war hier über Jürgen Sports Club. Sie haben mich da eingeloggt, dann kannst du ja mittrainieren. Gibt es ja in Berlin viel, nutze ich auch gerne. Und ja, dann sagte er hier, ich zeig mal Low Kicks und so, stell mal dein Bein aus. Mach ich auch im Training, um Leuten halt Low Kicks zu zeigen, okay. Ja, und dann ganz unverhofft wämste der mir einen Low-Kick mit voller Wucht rein. Also der konnte den auch, das würde ich ihn jetzt nicht absprechen.
Aber ohne Schienbeinschoner, ne?
Ohne Schienbeinschoner. Und voll auf den Oberschenkel und ich noch mit meinem verletzten Bein. Und man hat auch in seinem Blick gesehen, weil er mich dann angeguckt hat. Und wahrscheinlich haben die meisten immer dann geschrien und aua und hier. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, ey, das gönne ich ihm nicht. Also bin ich einfach stehen geblieben und habe ihn angeguckt. Und dann sagte er zu der Gruppe, ja, und guck mal, man sieht es in seinem Blick, das tut ihm weh. Und da habe ich zu ihm gesagt, mein Blick ist ein ganz anderer. Ich denke eher darüber nach, wann ich jetzt dran bin, dir einen Low-Kick zu geben. Weil das einfach völlig daneben ist, Leute so darzustellen. Dann hat er noch 2-3 Mal gegengekickt und sagte zu mir, so kannst du wieder zurück in die Gruppe gehen. Da habe ich gesagt, okay, krass. Also da muss ich auch sagen, vor 15 Jahren hätte ich den direkt eine geballert. Bin ich mir 100% sicher. Mittlerweile ist man dann ruhiger. Auch so ruhiger und man will auch diesen Konflikt nicht. Ich hatte dann echt überlegt, einfach zu gehen. Ne, dann, das Training war gar nicht schlecht, dann, wie es so weiterging. Ne, ich habe Schmerzen ein bisschen gehabt, aber es ging, ich konnte weitermachen. Dann habe ich gedacht, naja, wir werden ja noch ein bisschen Sparring machen und ich werde dann mit dem bestimmt mal Sparring machen können. Und dann, arschlochmäßig, hätte ich mich dann schon ein bisschen probiert zu rächen. Ob ich es geschafft hätte, weiß ich nicht, aber ich hätte es versucht.
Rache, ne, ist ein Gericht, das man kalt serviert.
Ah, das ist gut gesagt.
Ein klingonisches Sprichwort.
So, und naja, Ende vom Lied ist, wir haben kein Sparring gemacht.
Oh, was ein Zufall.
Aber ich habe dann gehört, es gibt da so eine Sparringsrunde, die machen die dann immer einmal im Monat und da bin ich dann extra mit dem Sven, mit dem ich mich auch zum CTG anmelden wollte, bin ich hin, weil der Sven hat, oh, so, geht gar nicht und so, ne, wie es halt so ist. Und dann sind wir da hin und ja, da habe ich ihn auch 5-mal angesprochen, ob wir die nächste Runde Sparring machen. Und er wollte nie die Runde Sparring machen. Ne?
Oh.
War schade. Im Nachhinein habe ich gesagt, komm, ist doch auch alles eigentlich blöd. Ne? Dann meide ich halt den Club und sage, okay. Aber da muss ich auch sagen, ich war noch ein paar Mal da, weil der hat nur das Training vertreten. Der eigentliche Trainer ist ein super cooler Typ, gehe ich gerne hin.
Ach so.
Aber da sieht man mal, wie es so laufen kann.
Ne? Ja, ja.
Und das ist für mich absolutes Trainerfehlverhalten. Ne? Ja, ja. Also geht gar nicht. Gibt es auch noch eine andere Person, wo ich das selber erlebt habe, auch mit den Sven dort auf Lehrgang gewesen, ist auch im Krav Maga, wo viele von denen immer in, ja, kommt man nicht vorbei an der Person im Krav Maga Deutschland. Vielleicht kann es sich der eine oder andere jetzt denken. Und der hat auch so eine Szene gemacht, hat Leute nach vorne geholt, hat die mit Low Kicks den Oberschenkel zerwämst und interessant war, das war eine Riesengruppe, da waren so 6 so Leute, gut fit, so in Thai-Box-Shorts, ne? Da habe ich gesagt, habe ich zu ihm gesagt, das wäre mal cool, wenn du den nach vorne geholt hättest und hättest mit den Low-Kicks gemacht, ne? Mit den Thai-Box-Jungs. Die hat er natürlich nicht genommen, er hat sich immer die genommen, wo er schon vorher geguckt hat, wie das so läuft, ne? Und das sind so für mich Sachen, ey, die gehen gar nicht.
Nee.
Ja, das ist völlig daneben.
Ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja.
Ja, du weißt ja, wie ich meine.
Natürlich. Ja,
aber wir haben ja drüber gesprochen.
Ja, aber man denkt auch so. Ja, aber auch so Leute so aus dem internationalen Bereich, ne, die hatten ja auch manchmal so Phasen, wo sie dann da die Leute schwer verletzt haben, wo sie Leuten da voll in die Eier getreten haben und so weiter, oder einfach nur denkst, alter Schwede, ne. Ich lache mich auch mal kaputt, wenn man so immer so Vorführungen sieht auf YouTube, so wenn so Leute gibt, ne, wo die gibt's ja diesen einen Franzosen,
der ich weiß genau,
so dieser genau, Sali, ich weiß nicht, Sali, hier Kali Silat Typ irgendwie, ja. So ist das, ne, der dann auch immer da die Leuten so die Knie durchtritt und keine Ahnung, also boah, krasse Technik, keine krasse Technik, und du denkst so, ja, okay, der eine hat sich jetzt auch nicht bewegt und hat einfach nur genommen, als wäre er gerade im SM Studio, ja, aber er ist doch wirklich so. Ja, ja, aber dann denkst du so, Alter, was machen die da, ne? Und dann, ja, ich finde es ganz schlimm. Aber wie gesagt, das Schöne ist, bei Scharia ist es halt nicht so. Ne? Wir hatten ja heute,
ehrlich,
ja, hatten wir einen netten Herrn, einen Krav Maga-Kollegen, der bei einem ganz großen internationalen Krav Maga-Verband mit 4 Buchstaben seinen Instructor gemacht hat. Total netter Kerl. Liebe Grüße auch. Jetzt gehen raus. Ne? Und ja, der war auch total begeistert nachher, ne? Der meinte so, ach, das ist ja so toll, aber es ist natürlich was komplett anderes als das, was die Vorgehensweise, wie wir das immer gemacht haben. Er meint so, aber der Typ ist aber auch, der Scharia ist auch so sympathisch und ihr seid alle so nett. Und ich hatte mir zuerst so gedacht, oh Gott, was soll das sein, ne? Weil die Leute auch immer so eine kleine Blockade haben mit MMA, ne, oder so, und vor allem MMA für die Straße, aber er war nachher total begeistert, ne? Also, ja, da sind wir nämlich auch bei dem Punkt, was wir auch gerne mal bequatschen wollten. Also, nee, sag mal, was war jetzt nochmal der Grund, warum du zum Krav Maga gekommen bist? Da hat der Sven dich hingeschleppt damals? Oder weil in Potsdam eine Gruppe war?
In Potsdam eine Gruppe, und mich hat das Thema Selbstverteidigung aufgrund meiner, sag mal, Kindheit, meinen jugendlichen Schwachsinn, den ich auch selber verbrochen habe.
Ja, okay.
Der auch nicht so ganz toll war, hatte ich natürlich immer damit zu tun schon. Also in Konflikten mit dem Kampfsport und da hat mich das halt interessiert, und da bin ich damals über den André, der über die Kraft Group Training angeboten hat, und dort habe ich mitgemacht, und da habe ich dann so die Berührung auch mit Kapap, war das, ja, das hat er auch gemacht, irgendwie Kapap Instructor, Da bin ich so ein bisschen reingekommen.
Die Kraft Group war aber auch, ist das vom Sven, ne?
Die ist von Sven.
Von Sven, genau.
Sven Seifert.
Sven Seifert. Und haben die nicht auch einen Maor-Background? Genau. Ganz ursprünglich Maor, aber dann haben die auch alle möglichen Leute immer da gehabt. Die hatten Lee Morrison da, richtig, den Richard Dimitri. Genau. Den Schaffrat, ne, von ja. Kraftchor, genau.
Also bei dem Amnon Maor, muss ich sagen, da war ich ja auch auf Seminaren. Und
Squeeze like a lemon.
Genau,
like a lemon.
Squeeze like a lemon, sein Ding. Hey, am Ende ist es wie bei vielen Dingen, das hat mir auch der Sven gesagt, ist alles sicherlich nicht mehr so zeitgemäß, aber hey, mit denen hat er mal angefangen und das finde ich ist ehrlich, ne, und hat dann gesagt, der holt den immer weiter. Und macht die Seminare mit denen. Und er ist auch ein sympathischer Typ, weißt du? Guck mal, es gibt ja auch viele andere Verrückte, gerade in Berlin. Da gibt es Gyms, ne? Da gehst du rein und dann sagst du, was machen die da? Ein Hokuspokus. Da hätte ich mich vor 15, 20 Jahren mega drüber aufgeregt. Jetzt mittlerweile sage ich, am Ende, wenn die ihr Klientel dafür finden, die wollen das dann auch nur machen. Die gehen nicht irgendwo hin, wie jetzt hier zum ICCS, MMA für die Straße. Da muss man, glaube ich, dann auch schon der Typ für sein. Und wenn die sich da gefunden haben, ihre Gemeinschaft da haben, hey, muss man es akzeptieren. Muss man sagen, hey, weißt du?
Ja, ich finde das sehr vernünftig da, deine Einstellung. Natürlich habt ihr natürlich auch leicht reden mit euren 5 Millionen Menschen, die da im Einzugsgebiet wohnen. Ne? Also da kann man ja auch wirklich sagen, leben und leben lassen. Aber wenn du natürlich dann irgendwie in kleineren Regionen wohnst und hast dann da irgendwelche Dullis, die dann irgendwie sagen, ja, jeder Scheiß ist auch Selbstverteidigung, ja, und dann haben sie überall die Selbstverteidigungsfahne draufstehen, wobei man sich natürlich auch wirklich die Frage stellen muss, also hast du natürlich wieder recht, weil im Grunde don't try to be everyone's bitch, ja, und im Grunde, wenn sich jetzt wirklich einer jetzt beim, was weiß ich, beim Esoterik Wing Chun verliert, ja, der wäre wahrscheinlich auch niemals glücklich bei dir oder bei mir geworden. Ne? Von daher leben und leben lassen. Aber es ist halt schon, ne, sag mal so, diese Schnittmenge an Kunden, gerade wenn man in so kleineren Städten wohnt, wo man sagt, ach, die wären dann vielleicht doch auch zu mir gekommen, aber jetzt hat der da mit seiner, jetzt hat er mir vielleicht doch ein paar Kunden weggenommen, dass manche so denken, kann man auch ein bisschen nachempfinden. Ne? Natürlich du mit deinem Berliner, ich weiß nicht, Berlin selber, eins, also nur Berlin hat wie viele Einwohner? 4, 5?
4, 5 Millionen, ja.
Wenn ich und dann kommt noch das Einzugsgebiet, ne? Wobei, mir hat mal ein Kumpel gesagt, im Grunde, man ist ja da bei euch in euren, bei uns heißt es Veedel, bei euch ist es Kiez, ne? Oder was heißt bei euch die Stadtteile?
Ja, teilweise. Also die Bezirke. Nee, was sagt
ihr? Bezirke?
Ja, ganz normal Bezirke. Also
Kiez auch oder.
Ja, viele sagen Kreuzberger Kiez und was es so alles gibt.
Also Kiez jetzt losgelöst vom Milieu. Ich meine jetzt nicht Milieu mit, sondern so wie bei uns in Köln, sagt man Stadtteil, Stadtviertel, sagen wir so Veedel.
Ah nee, also, das haben wir nicht. Bei uns ist Bezirk. Also bei Bezirk. Mir war immer Bezirk. Vielleicht Bezirk. Bin ich da auch aus den Slang mittlerweile raus, aber für mich ist
Jört.
Bezirk.
Aber da fährt ja auch keiner von dem einen Bezirk eigentlich zum anderen, ne? Ich habe da jetzt gesehen, bei euch gibt es ja auch Kraft-Mager-Anbieter, da ist einer, der hat irgendwie 11 Standorte. Da muss man sich alleine mal vorstellen, ne?
Da hast du so viel. In Berlin hast du natürlich die Flut an allen, ne? Ich kann zum Beispiel von mir aus sagen, ich habe vieles schon durchprobiert. Man geht natürlich überall so ein bisschen inkognito hin. Und ich habe mir auch ganz gut angewöhnt, einfach mitzumachen, meinen Mund zu halten, zu gehen und entweder komme ich wieder oder ich komme nicht mehr wieder.
Okay.
Und mir da auch keine Meinung, also ich bilde mir meine persönliche Meinung und muss es halt. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist ja immer das Interessante. Jeder hat ja da irgendwie so seinen Vorteil gegenüber manch anderen. Aber keiner kann ja irgendwie, wo ist denn der Standard? Also wo ist denn der die wirkliche Wahrheit spricht? Und ich sag mir immer selber, auch wenn ich irgendwo trainieren bin, mir ist egal, was der davor gemacht hat. Nehmen wir mal einen Scharia oder auch beim Fenris Gym hier in Berlin, der Luciano, der Boxtrainer, da bin ich auch ab und zu mal. Wenn ich da hingehe und der macht ein gutes Boxtraining, wo ich das für mich als gut empfinde, da bin ich da glücklich und gehe da gerne hin. Wenn ich beim Scharia bin, weiß ich, ich habe hier einen, der mega locker, entspannt und cool drauf ist, mit dem ich mit meinem gebrochenen Englisch vielleicht nur ein bisschen quatschen kann, aber ich kann mich mit ihnen ein bisschen austauschen. Der zeigt mir halt hier Sachen, wo ich sage, ja, die finde ich sinnvoll. Viele Sachen ähneln sich auch, wo ich auf einmal festgestellt habe, ey, das machen wir ja eigentlich auch schon. Aber man merkt, er hat natürlich noch mehr Background in Richtung MMA, also deutlich mehr als bei mir, nicht abzusprechen. Und das füllt so ein bisschen auf. Und das finde ich halt gut. Und am Ende, ey, geht dahin, wo man sich wohlfühlt. Ne? Das ist das absolut Wichtige. Und anzumaßen und zu sagen, der eine macht Scheiße, der andere macht Selbstverteidigung. Ja, wo beginnt es und wo hört es auf? Selbst ist Selbstverteidigung gegen den Typen, der betrunken irgendwo rumläuft und rumpöbelt? Oder will man Selbstverteidigung trainieren, wie du es auch immer so schön sagst? Viele machen MMA und man trifft vielleicht mal auf einen, der auch so weiß, was ein Takedown bedeutet, wie man den ansetzt, wie man was macht, wie man ringerisch unterwegs ist. da muss ich halt sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also ich kann nur für mich sagen, ich mache das eigentlich, weil es mir Spaß macht und weil ich Leuten damit was Gutes wiedergebe. Mhm. Aber ich achte natürlich schon darauf, dass es mir was bringt, für mich in der Verteidigung. Das ist immer mein Fokus.
Ja. Ne? Ja, dass man muss, und dann sind wir nicht auch dann bei dem Thema, was ich eben gerade schon, bevor ich jetzt nochmal gerade auf deinen Background eingehen wollte, schon angeteasert habe, quasi die große Frage, so die Entwicklung des Krav Maga oder des Selbstverteidigungsmarktes, ne? Man merkt halt, das hängt ja schon wieder an zu schmunzeln, das Schmunzelmonster hier. Der Punkt ist halt so, man merkt halt, dass sich gerade so in der Combative-Szene sowieso, aber auch in der Krav Maga-Szene, dass sich da zum Teil oder zum großen Teil wirklich mit Händen und Füßen gewehrt wird, so wirklich diese Kampfsportelemente des Kämpfens, jetzt losgelöst vom sportlichen Kontext, aber wir reden jetzt rein von den Techniken, wirklich viel mehr in das Training einfließen zu lassen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wo die Leute das Problem haben, weil letztendlich ist es immer eine Weiterentwicklung. Man muss ja ganz klar sagen, guck mal, wenn man so jetzt mal zurückgeht, 24 Jahre zurück, ne? Maor Krav Maga, IKMF Krav Maga, ja, beim Maor, ja, vielleicht weniger, ich glaube, der hat so gut wie gar nichts mit Kickboxen etc. getan. Beim IKMF, da gab es dann eher so ein durchschnittliches Kickboxen, ja, um aber was zu machen. Ich meine, wir sind ja quasi eine Generation. Was haben unsere ganzen Problembären in den 90ern gemacht? Ja, manche sind zum WT gelaufen, aber viele haben auch einfach Vollkontakt Thai-Boxen oder Kickboxen gemacht. Also Krav Maga Ende der 90er hat sich so ein bisschen auch darauf konzentriert, Abwehr gegen Schläge und Tritte, ja. Boden gab es auch so ein bisschen, aber eher auch rudimentär. War ja auch damals noch nicht so wirklich so krass relevant in meinen Augen, wie es auch heute relevant ist. Da ging es halt dann wirklich so darum, okay, wir haben jetzt einen Vergewaltigungsversuch, wie komme ich jetzt schnellstmöglich aus der Nummer raus? Und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass die meisten Vergewaltiger und Sexualstraftäter jetzt nicht unbedingt krasse Ahnung haben vom Grappling, vor allem nicht vor 24 Jahren, ja. So, okay, alles gut. So, dann kam so die erste, dann habe ich so festgestellt, dann wurde halt erstmal so dieses Krav Maga unterrichtet mit Schlagen, Treten, mit schlechtem bis mittelgutem Kickboxen. So, und jetzt, dann war so vor 12, 14 Jahren habe ich so mitbekommen, dass gerade so auch im deutschen Bereich viele so Basic Luta Livre Stuff haben schon ins Krav Maga so mit einfließen lassen. Jetzt auch nicht so in der Tiefe, aber es wurde schon, man merkte schon so, da war so eine gewisse Prägung, ja, wo Leute halt so Luta Livre und Bodenelemente noch ein bisschen vertieft damit reingenommen haben. Aber es war immer noch nicht so in meinen Augen, dass wirklich dieses MMA für die Straße. So, und heutzutage haben wir einfach die Situation, dass wir sagen, okay, dieses ganze Vollkontaktsport, also die früher zum Thai-Boxen, Kickboxen gegangen sind, gehen heute zum MMA. Ja, wenn du zwischen 15 und 25 bist und dich jetzt nicht ernsthaft, und du sagst, okay, es könnte passieren, dass ich in eine körperliche Auseinandersetzung komme. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, aber ich habe jetzt keinen Bock, in diese typischen Läden zu gehen, ja, wo das entsprechende Klientel trainiert, sondern ich möchte gerne MMA für die Straße trainieren. Also gehe ich zum Markus oder zum Dom in die Self-Defense-Box, bei dir in den Self-Defense-Club, ja, und dann ist das für mich einfach eine logische Konsequenz, dass man sagt, dass man sich natürlich weiterentwickelt, dass man sagt, pass auf, Selbstverteidigung ist immer Evolution, es muss die Weiterentwicklung geben. Natürlich besteht gefühlt für Liesje Müller und Max Mustermann, die ja eigentlich primär unsere Kunden sind, ich sag mal so, das Hauptthema liegt ja eigentlich in der Prävention, ja, in 90-95% der Fälle kommt es ja gar nicht zum Körperlichen, aber ich denke mir einfach, wir sind so an einem Punkt angekommen, wo man sagt, ja, wenn es jetzt nochmal körperlich wird und man jetzt wirklich Probleme bekommt mit Personen zwischen 15 und 25, weil man vielleicht mit seiner Frau abends nochmal feiern geht und jetzt kriegt man auf einmal Stress mit solchen Typen. Ja, wenn die uns jetzt ausrauben, okay, halt mal die Füße still, wir rücken alles raus. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt die körperliche Konfrontation suchen. Aber wenn jetzt einer von den Eichhörnchen anfängt, jetzt auf mich einzuschlagen, ja, und fängt dann jetzt doch an, irgendwas zu machen, dann ist halt so mit diesem Standard, mit den alten, auch teilweise mit den Combative-Sachen, kommt man dann teilweise gar nicht mehr weit. Ja, das so, also, und dann ist das so meine Meinung. Du kannst gleich gerne mal so deine Sicht sehen, wenn du jetzt gleich sagst, ja, danke Dito, dann springen wir zum nächsten Thema. Aber ich sehe dann auch manchmal, auch immer so, auch in den Combatives, dann hat man so ein Anti-Grappling-Programm, wo man dann den Leuten irgendwie in den Augen rumkratzt, ja, aber die Leute liegen also auch auf dem Boden und wehren sich nicht wirklich. So, und wenn du dann aber mit so Leuten redest wie Mario Stapel, der einfach auch sagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich hab im Ring, war ich eher davon überrascht, dass mir einer ins Auge piekst, ja, mit dem Finger versehentlich oder zwischen die Beine tritt, da war ich eher überrascht, als wenn ich auf der Straße Stress hatte. Weil auf der Straße rechne ich die ganze Zeit mit irgendwelchen dreckigen Sachen, ja. So, und dann denke ich mir so, ja, Leute, wir müssen den Leuten einfach so ein bisschen beibringen, sie so ein bisschen da heranführen, ne, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt unsere Kraft-Mager-Techniken einfach an die neuen Gegebenheiten angepasst. Das heißt jetzt nicht, dass Lieschen Müller und Max Mustermann zu semi-professionellen MMA-Kämpfern werden müssen und dass die jetzt fünfmal die Woche römisch-griechisch ringen müssen, um Gottes Willen, absolut nicht. Aber in meinen Augen sollten halt vor allem die Instruktoren lernen, ihre Techniken so anzupassen, auch gerne so minimalistisch, wie es bisher war, aber so anpassen, dass ihre Kunden trotzdem verstehen, in welchen neuen Lagen sie ausgesetzt sind. Ja, so, und das ist so, wo ich immer denke, ja, es kann im Grunde jeder machen, was er will. Und meistens brauchen die Leute die körperlichen Sachen ja auch gar nicht so in dieser Tiefe. Aber wir müssen uns trotzdem weiterentwickeln. Ja, gestern hatte ich wieder eine Lehrerfortbildung und parallel war die ICCS-Ausbildung mit euch, ne? Sondern standen ja in ihren Kaffeepausen vorne bei uns im Foyer und guckten euch so zu. Und dann meinte eine Lehrerin so, ja, was passiert denn hier gerade? Ja, und dann meinte ich so, guck mal, der Punkt ist der, das, was ihr jetzt hier seht, ist wirklich so das höchste Level, was man in Sachen körperlicher Auseinandersetzung lernen kann. Das, natürlich braucht ihr das nicht. Ist so, das ist genauso wie ein Mathestudium. Ist so, guck mal, du hast Mathe studiert, ja. Ist so, wie viel von dem Mathestudium brauchst du letztendlich an der Berufsschule? Und selbst wenn du auf dem Gymnasium bist, ja, und machst einen Mathe-Leistungskurs, brauchst du noch nicht mal vollumfänglich das, was du in deinem Studium gelernt hast in Mathe. Ja. Aber du kannst trotzdem, kannst du alles, was du erklärst, könntest du jederzeit, wenn irgendwie, auf dem Gymnasium ein Peter Alexander kommt und sagt, hören Sie mal, mit dieser Gleichung, da stimmt aber was nicht, wie kommt man denn da drauf, könntest du dem eine 10-seitige Abhandlung schreiben, wie man überhaupt dazu kommt, das Ganze aufzulösen. Natürlich bekommt Peter Alexander in der 13. Klasse das Minimalistische gezeigt, ja, und er bekommt jetzt, aber du als Lehrerin, hast trotzdem das Umfangreiche gelernt. Und das, was ihr jetzt hier seht, das sind Lehrer, das sind also Schüler, also nicht Lehrer, das sind Instruktoren oder zukünftige Instruktoren. Und wenn die Minimalismus unterrichten und auch minimalistisches MMA nachher und auch nicht in der Tiefe, wie sie es hier lernen, sie haben es aber trotzdem in der Tiefe gelernt, damit sie Minimalismus unterrichten können. Weil wenn, meinst du denn auch so, stell mal vor, die würden jetzt hier das lernen, was ihr von mir beigebracht bekommen habt, Und das reproduzieren die. Dann ist ja von, was weiß ich, sagen wir mal, die haben lernen jetzt 100% und unterrichten an euch 50, weil ihr mehr als 50% nicht braucht. Aber jetzt stell mal vor, die hätten 50% gelernt. Was sollen die euch denn weitergeben? 25? Ja? So, und das ist so das Ding. Und deswegen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin so der Meinung, einfach, man sollte gucken, dass man sich da irgendwie versucht weiterzubilden und bitte nicht auf diesem Stand bleibt von vor 24 Jahren, wo die Welt noch zwischen Taekwondo und Thai-Boxen auf der Straße aufgeteilt war. Ne?
Also da gebe ich dir auch 100% recht. Das Problem ist aber, wieso sich viele auch nicht außer Deckung wagen und auch was Neues eingehen wollen, ist, weil das Alte immer noch funktioniert.
Zu verkaufen. Weil unsere Kunden, genau, die kommen, nicht so tiefgehend die Ahnung davon haben und im Grunde alles glauben.
Genau, das ist ein großes Problem. Ne? Wenn jetzt ein Kampfsportler, der schon so einiges an Kampfsport durchlaufen ist, irgendwo hingeht zum typischen Krav Maga, der sagt dann auch, da fühle ich mich nicht wohl, ich finde es ein bisschen Hokuspokus. Ne? Und das ist genau das große Problem. Was ich aber auch sagen muss, wo ich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Krav Maga oder die Selbstverteidigung so ein bisschen in Schutz nehmen möchte, ist, wir können uns natürlich auch nicht mit einem MMA-Gym vergleichen. Ne, also wir haben Leute bei uns, die trainieren, die wollen gerne ringen, die wollen gerne Boxen machen. So, die kommen zu uns, weil wir halt da sind. So, dann sind die da, aber die sagen, ey, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe auch ein gutes Beispiel, einer ist von uns weggegangen, weil er meint, er macht jetzt die große MMA-Karriere und hat dann gesagt, ey, ihr macht das hier super, ich bin jetzt wieder zurück hier, weil ich kann jetzt zwar keine Wettkämpfe machen, aber ich finde euer Training einfach super. Ne? Also das ist halt so, wo ich sage, ja, wir können das nicht zu 100% wiedergeben, was ein MMA-Gym macht, aber es gibt auch Gründe dafür. Und unser Gebiet der Selbstverteidigung beginnt ja nicht nur im Kampf. Ne? Also, wenn man mal ehrlich ist, ist man 50% ein bisschen der Therapeut von der einen oder anderen Person. Ja, und 50% ist man der Trainer. Und dann hat man auch so ein bisschen damit zu tun, da kann ich jetzt natürlich nur von meinem Club reden, den Leuten auch das Verständnis dafür zu geben, was wir da machen und wieso wir das so machen. Aber was ich halt wirklich sagen muss, wenn die Leute erstmal da sind und machen mit, bin ich echt erstaunt. Also unser Altersband ist wirklich von, wir trainieren Kinder bis Erwachsene, bis, ich sag's jetzt mal so, ältere Leute. Und in der Gruppe, die ich halt mache, die Jugendlichen und Erwachsenen, so nennen wir die Gruppe, sind halt 16-Jährige bei oder sind aber auch 60-Jährige bei. Und ob es Frau oder Mann ist, und das finde ich mega beeindruckend, die rollen sich da am Boden, wenn wir sagen, wir machen Grappling, dann sind die voll mit dabei. Aber nur, weil wir die auch da so ein bisschen hingekriegt haben und die das Verständnis dafür bei uns dazu erlangt haben. Das muss man den Leuten auch erklären. Die sagen natürlich, wenn ich jetzt in so ein MMA-Gym gehe, dann reden die davon, wie man im Cage irgendwie gewinnen kann mit der Technik. Und das ist ja nicht ihr Ziel. Wenn man denen aber erklärt, und das ist halt das, wo ich so eigentlich sage, das ist, da stehe ich hinter, das, was du bekämpfen willst, solltest du selber lernen. Und wie du ja so schön sagst, wir haben so viele Leute, die diesen Background haben. Also muss ich mich gerade als Instructor auch in die Richtung bewegen. Natürlich ist es schwer. Ich muss ja nicht irgendwo hingehen und muss sagen, so, ich komme jetzt hier, bin hier Krav Maga, ich habe hier meine Schule im Blankenfelde, Safe Defense Club, sondern ich gehe da einfach hin, trainiere da mit und gehe wieder. Und am Ende nehme ich das mit, was ich mitnehmen kann. Jetzt werden natürlich wieder die Leute sagen, ja, du kannst es nicht kopieren und so. Dann kann ich auch nicht. Ich bin ja auch kein MMA-Trainer. Ja, um Gottes Willen. Aber ich probiere mich weiterzuentwickeln. Und gerade dieses Thema Vollkontakt, es ist, man muss es machen. Man kann es nicht ersetzen. Bin ich 100% da, durch die Gewalterfahrung, die ich selber gemacht habe. Ob ich im Sicherheitsdienst war, auch an der Tür gestanden habe. Alles, was ich da erlebt habe, ist reines Kämpfen, Schlagen, Prügeln und nicht der eine schlägt, ich bin jetzt 10-mal dran und dann bin ich fertig und der Kampf ist vorbei. So unrealistisch. Ne? Der tritt in die Eier, wo denn die Leute sagen, ist vorbei. Der ist so unrealistisch. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Der tritt gegen den Kopf, wenn einer am Boden liegt, ist nicht das Ende des Lebens der Person. Ne? Also wenn man das so, wenn wir so Basic-Kurse machen, da kommen die Leute zu uns 6 Stunden. Da sind manche schon sehr erschrocken, wenn ich darüber spreche, jemanden gegen den Kopf zu treten, der auch am Boden ist. Ja, da sind Leute, die mit Gewalt noch nichts zu tun haben. Wenn man denen das aber mit einem anderen Background erklärt und sagt, hey, wenn ihr euch wirklich bis zum Ende verteidigen wollt, in der Situation, wie wir sie hier manchmal vorfinden, ja, dann müssen wir in der Lage sein, uns sowas zu trauen. Das ist ja genauso, wenn die Leute sagen, ja, ich mache das nicht im Training, aber in einer reellen Situation, dann mache ich das. Nein. Man macht es nie zu 100%. Und dieses Mindset dazu zu gewinnen, kann man nur machen, wenn man miteinander kämpft. Ja. Und man muss es ja nett und freundlich machen, um Gottes Willen. Ist sowieso das schönste Sparring ist das, wo man rausgeht, beide lachen und beide sagen, ey, wir haben ein bisschen Technik hier probiert, haben uns am Boden gerollt, sind wieder aufgestanden, haben immer Wechsel der Position gehabt. Ey, gibt doch nichts Besseres. Das hält kein Drill mit. Ja. Kein typischer Krav Maga-Drill, wo ich sage, den brauche ich nicht. Ich brauche nicht durch irgendein Kellergebäude unten durchlaufen und aus allen Ecken werde ich angegriffen, weil es mega unrealistisch ist.
Ja.
Ja, also.
Also die Sache ist einfach die, das sagen wir Jan und ich ja auch immer, ihr müsst jetzt nicht zum MMA laufen, weil ihr meint, ihr müsstet euch gegen MMA verteidigen. Weil das Problem ist ganz einfach, wenn ihr halt eine nette Sozialisierung habt, ja, und dann bringt euch auch das MMA-Training nichts. Also ihr bringt euch schon ein bisschen technisch, aber ihr wisst halt nicht, worauf ihr achten müsst auf der Straße. Das ist einfach der Punkt, ja. Das ist auch bei Sharia, der ist jetzt demnächst in Berlin, ja, in einem Gym.
Panda-Gym.
Im Panda-Gym, genau. Die machen viel BJJ, ne? Gracie BJJ und die haben auch gesagt, ja, wir haben Bock, dich einfach mal kommen zu lassen. Wir machen Street Grappling, weil wir gerne einfach mal die Perspektive haben wollen, aus diesem Sport auszubrechen und zu sagen, okay, jetzt mal die Effizienz des Grappling zu nutzen, aber dann im straßeneffizienten Modus, ne? Natürlich, wenn du jetzt reines MMA trainierst und man ballert sich, ja, dann hat man immer diesen Sportkontext, ne? Natürlich bringt das nichts. Wenn ich MMA im Sportkontext lerne, habe ich ein Problem, weil das, was letztendlich, wenn man Probleme mit den Jungs auf der Straße bekommt, ist ja einfach, die können MMA, aber haben den Straßenkontext, weil sie da groß geworden sind. Und dann haben die einfach diesen doppelten Vorteil, ja. Wenn du jetzt nur MMA lernst und hast keinen Straßenkontext, ja, dann wird es halt auch wieder schwierig, damit klarzukommen, überhaupt zu erkennen, in was für einer Situation etc. bin ich. Deshalb bin ich halt der Meinung, man geht am besten wirklich in den Laden, wo man sagt, pass auf, hier habe ich die Chance, So ab fortgeschrittenem Modus oder schon die Grundlagen, leichte Grundlagen halt zu erlernen, das MMA, aber immer in diesem Straßenkontext, dass man jetzt nicht so verliebt ist und sucht da irgendwelche Submissions oder sowas, ne? Und das ist ja das, was immer die Kritiker anführen. Die sagen also, ja, aber dann ist es ja für den Sport vom Mindset her. Ja, ist richtig. Wenn du MMA im Sport-Mindset-Kontext trainierst, dann ist es für den Sport-Mindset. Aber wenn du es trainierst, dass du sagst, ich lerne es im Straßenkontext, ja super. Und was ich der Meinung auch bin, ist einfach, wenn man es dann lernt, einfach auch diese Fitness, man diese Reaktion, auch das Einstecken, das Austeilen. Und dann, ich bin ja auch immer der Meinung, man ist ja auch dann viel entspannter, wenn man viel mehr über sich weiß und man weiß auch, wie verhalte ich mich in der Situation, ja. Und ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich geschlagen werde. Und das macht mich ja auch viel, viel ruhiger in der Deeskalation. Ist immer so meine Meinung, ne?
Ja, und man muss auch die Angst davor verlieren. Also ich hab sicherlich viel Vollkontakt-Background, aber überall, wo ich hingehe und ein Sparring mache, schreie ich jetzt nicht auch, ey, lass uns besonders doll machen, sondern auch da habe ich den Respekt vor und sage, oh, hoffentlich kriege ich hier jetzt nicht kräftig aufs Maul. Ne? So, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Das muss man, diesen Schritt muss man einfach wagen und diesen Mut muss man einfach aufbringen und sagen, ich mache das jetzt und ziehe das jetzt durch. Mhm. Ne, aber was ich nochmal sagen will zum Panda Gym in Berlin, mhm, also ja, dem Mo, ich habe mich ja, der hat ja auch mal bei Kraftcore mit angefangen. Mhm. Feiner Kerl, und der hat schon den Straßen-Background. Alter Köpenicker Junge, sage ich jetzt mal.
Absolut.
So.
Absolut. Aber da, er unterrichtet halt Submission-Wrestling, oder? Oder machen die auch Selbstverteidigung?
Er hat ja auch Selbstverteidigung.
Und macht er auch, Entschuldigung? Ja, ja. Mo, wenn du das hörst, entschuldige bitte. Ich dachte, du wärst eine reine, genau, BJJ-Schule.
Also I'm sorry. Das sind schon da sehr gute Jungs und da, wo der Scharia hingeht, ja, ich freue mich auch. Ich bin ja selber auch da, freue mich da drauf. Und das ist super. Die sind da sehr open-minded. Ne? Die holen viele Leute zu sich dort, was ich so mitbekommen habe, gerade auch aus dem Jiu-Jitsu-Bereich und so. Ja, auch ein tolles Gym, was ich nur jetzt so aus Sicht Berlin so weiterempfehlen kann. Hm. Und wie wir ja sagen, öffnen für neue Sachen ist das absolute A und O. Und auch mal überrascht sein, wie viele Leute, da kann ich nur an meine Mitglieder zurückgeben, ganz toll, bin ich super stolz drauf, auf was die sich alles einlassen und was die alles mitmachen. Wo ich selber dann schon sage, wenn ich manchmal daneben stehe, ne, nehmen wir mal hier den Drill hier von Scharia, den haben wir auch bei uns gemacht, so ein bisschen abgeändert. Und dann stehe ich manchmal daneben und denke mir so, boah, Wahnsinn, was die leisten, was die da durchziehen. Ne? Wenn ich jetzt dran denke, wir machen morgen ja, glaube ich, nochmal diesen Drill, ja, da sage ich mir schon, oh scheiße, oh, dann wird es wieder so anstrengend und so. Ja. Ne? Also da muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein und mal aus dieser Perspektive des Unbesiegbaren sich einfach mal rausholen und mal ehrlich sein und sagen, da muss ich auch ganz doll mal die Zähne zusammenbeißen. Ja. Das gehört mit dazu.
Absolut. Ja, und was mir halt auch ganz wichtig ist, man sagt ja immer so in den Combatives oder in der Selbstverteidigung, ja, man muss so auf dieses Surprise-Aggression-Speed-Modell setzen. Ne? Aber ich bin ganz ehrlich, das ist auch, finde ich, auch eine wichtige Sache und auch, dass man so Taktiken anwendet, um den anderen vielleicht irgendwie so vorzugaukeln, dass er vielleicht bekommt, was er will, und dann drehe ich den Spieß um, falls ich denn mental dazu in der Lage bin, vollkommen klar. Aber man muss halt immer sagen, wenn dieses Surprise Aggression Speed Modell aus den Combatives nicht funktioniert und der andere weiß jetzt, okay, der vor mir kann vielleicht doch was, dann wird es leider ins Boxen und Ringen übergehen. Also, weil dann hast du auf einmal dieses Duellverhalten, dass man als Türsteher eh immer dieses Duellverhalten sehr schnell hat, ist vollkommen klar, dass die Straßenassis sich immer ganz schnell dieses Duellverhalten reinkommen, klar, dass wenn unsere Liesje Müller und Max Mustermann mit irgendeinem Florian auf einmal Stress in der Kneipe bekommen, dass das nicht direkt so ein Duellverhalten ist, ist auch klar, und dass man vielleicht schaffen kann am Anfang erstmal, wenn man versucht zu beschwichtigen etc., sich in eine bessere Position zu kriegen und dann vielleicht durch das Surprise, Aggression, Speed aus der Nummer rauszukommen. Super, trainieren wir ja auch so. Aber man muss immer klar sein, wenn das nicht funktioniert, ja, ich sage mal so, Plan A, Deeskalation vermeiden. Plan B, Surprise, Aggression, Speed. Wenn das nicht funktioniert, hast du Plan C und kannst boxen und ringen.
Aber da muss ich halt sagen, schon der Plan A. Also da bin ich aus meiner Sicht, die Konflikte, die ich so hatte, die Situation, ich sag's mal einfach so, die Kloppereien, Raufereien, was man so alles hatte, das muss man auch erstmal hinkriegen. Im Training kann man das alles toll machen, so, boom, jetzt geht's los. Aber, ja, ja, wenn man mal ehrlich ist, man ist da draußen unterwegs.
Ja.
Ne, es kommt zu so einer Situation. Ab wann ist denn die rote Linie erreicht, dass ich damit loslege? Und die ist so schwammig aus meiner Sicht, dass das ist schwierig. Wirklich, es ist mega schwierig zu entscheiden. Jetzt ist der Punkt da. Klar, es gibt Indikatoren, wie man wird angefasst, man wird selber geschlagen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Mein letzten Konflikt zum Glück habe ich sowas super selten, war auch, dass mich einer angepackt hat. Und das war für mich das Startsignal. Aber ich erzähle meinen Leuten auch im Training immer, ja, das Thema Abstand, Distanz und so, das gehört natürlich auch mit dazu, weil es kann halt schnell gehen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, das ging so schnell, dass er mich hier an eine Jacke gepackt hat, wo ich selber überrascht war und dann aber einfach reagiert habe nur. Aber dieses einfach reagiert ist ja durch irgendwas entstanden. Vielleicht auch die Prägung, was hat man so erlebt. Jetzt kommt aber jemand zum Training, der sich auf die Gewalt vorbereiten will. Den erzähl mal was von Surprise Aggression Speed. Das ist geil, wenn die das hören und dann denken die, ey, das ist cool. Aber wenn die dann in der Situation sind und dann doch die Buchse voll haben, was jeder hat, ja, Angst mitspielt und dann auf einmal da rauszukommen. Nee. Bin ich auch nicht der Typ. Also bei mir ist es auch, dieses Surprise Aggression Speed ist nicht mein Favorite, weil ich das nicht, bis der Konflikt so entsteht, dass ich da Vollgas geben muss, muss schon was passieren. Einfach auch aus dem Hintergrund. Und ich bin der Meinung, so sind die meisten normalen Leute sozialisiert. Ich will den anderen ja gar nicht verletzen. Also ich bin ja da auch nicht geil drauf. Wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, da rauszukommen, probiere ich da irgendwie anders rauszukommen. Und bis dieser Schalter umgelegt ist, und den muss man erstmal umlegen können, muss schon eine Menge passieren.
Ja, absolut.
Also es ist mega schwer. Und deshalb glaube ich auch, dass die ganze, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, die ganze Combative-Szene, aber da sind Typen bei, die können das bestimmt. Die sind halt so, ich sag mal so abgefuckt oder so im positiven Sinne, dass sie das voll durchziehen.
Ja, aber auch im negativen Sinne. Ich glaube, dass da einige Personen einfach auch so stumpf sind und einfach so vielleicht auch schon so verroht, dass die einfach das auch abrufen können, wie so ein
absolut
auf einen Schalter, so Bums.
Ne? Absolut, kann
und dann
auch
versuchen die das auf normale Leute zu projizieren, ne? Vollkommen klar.
Aber da kommen wir ja wieder genau zu dem Punkt. Dann hast du nicht den Normalo vor dir. Dann hast du den, der das kennt, wie das ist, was in die Fresse zu kriegen. Und dann reagierst du ja auf einmal drauf. Das heißt, die Nummer ist ja nicht vorbei.
Ja.
Und das ist ja das, was es so kompliziert macht. Ich habe mal eine Situation gehabt, da kann man drüber lachen. Da bin ich mit einem Döner die Straße lang gelaufen und mir kam einer entgegen und der hat mir sofort, ohne Vorwarnung, man denkt ja immer so, ja, man sieht es und so und es baut sich so auf, gibt es ja so viel, so diese Theorien.
Hat direkt losgeschlagen.
Ich hab das Ding nicht kommen sehen. Ich habe das voll gefressen, das Ding. Ich war angenockt, ich habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Aber ich bin damit klargekommen, einfach aus dem Grund, weil ich, also bin ich davon die Überzeugung, soll jetzt auch nicht überheblich klingen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in die Fresse kriegt. Und das kann man ja auch im Training mit Boxhandschuhen, beim Boxen. Jeder Boxer weiß, wie es ist, irgendwie was ins Gesicht zu kriegen. Und der erholt sich aus so einer Situation natürlich deutlich schneller als die Person, die nie weiß, wie sich das anfühlt, etwas abzukriegen. Ich weiß, es ist scheiße, was abzukriegen. Im Sparring ist auch scheiße, auch wenn die Leute nicht doll machen. Aber irgendwie bin ich ganz ehrlich, macht mir persönlich, wenn da Leute sagen, es ist voll geil, wenn ich den in die Fresse kriege, kann ich nicht nachvollziehen. Bin ich auch nicht Typ von. Ich freue mich auch nicht, wenn ich den anderen die ganze Zeit in die Fresse haue. Ich freue mich, wenn es ein guter Abtausch, also ein gutes Miteinander, ein gutes kämpferisches Miteinander ist. Aber da sind ja so Situationen, wo man dann sagen muss, man muss es einfach lernen zu fühlen. Und es kann einen auch keiner in der Theorie erklären. Ist wie dieses Thema, was ich auch ganz oft habe, es fragen dann Leute nach Deeskalationskursen. Ja, sicherlich kann man da draußen großes Marketing machen und kann sagen, ja geil, ich zeige euch hier Deeskalationskurse und gibt auch sicherlich Personenkreise, wo man sagen muss, da funktioniert das auch nur so, weil die sich auf nicht mehr einlassen. Aber da sage ich immer, tut mir leid, ich kann erst deeskalieren, wenn ich weiß, was ich in der Eskalation machen kann oder weiß, wo ich stehe. Na, das ist mir immer mega wichtig, ehrlich zu den Leuten zu sein und zu sagen, ey, das, was ich den Leuten zeige, muss am Ende den Nährwert haben. Am Ende, so wird es dir auch gehen, die Leute kommen, die wollen sich selbst verteidigen. Ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung. Also für mich ist es auch wichtig, wenn ich Leute in der Entwicklung im Training sehe, nach einem halben Jahr, hey, wir kommen nicht weiter, dann gehe ich auch zu denen hin und sage, rede mit denen darüber und sage, ist dir bewusst, dass du keine Schritte vorwärts zurzeit machst? Kann natürlich auch an der Trainerleistung liegen, will ich nicht. Oder am Mindset, da muss man ja gucken, wo dran liegt es. Weil am Ende, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Also so bin ich zumindest eingestellt. Es kommt jemand zu mir, trainiert bei mir 2-3 Jahre und kommt dann zu mir und sagt, ja, ich wurde hier von irgendwie einem sowas von dermaßen vorgeführt. Entweder ist es einer, der echt super gut ist, ja, oder die haben sich einfach mal, die konnten es einfach nicht umsetzen. So, da habe ich aber, finde ich, eine gewisse Verantwortung für. Also das ist meine Einstellung dazu. Ich will die Leute dahin bringen, dass sie es können. Und da muss ich auch ehrlich sein.
Ja.
Ja. Und dann gehört auch ehrlich dazu, sich ehrlich zu hauen.
Ja. Ja, und da ist halt wichtig, dass man halt dann auch Möglichkeiten hat, so wie bei uns mit dem Krav Maga Basic, dass wir die Leute quasi erstmal desensibilisieren, dass wir sie erstmal zur Gewalt hinbringen. Es muss auch keiner in die fortgeschrittenen Kurse, es muss auch keiner zum Sparring, aber es bietet sich halt einfach an, wenn man wirklich sagt, ich möchte das ganze Programm haben. Ja, es ist einfach so. Wir haben auch schon Leute gehabt, die hatten tatsächlich, waren dreiviertel Jahr bei uns, haben keinen Kampfsport-Hintergrund und hier der Ele, der auch im Podcast war. Wo er da einer Person geholfen hat in Australien, die auf die eine Person losgegangen sind und er musste der Person helfen und die zwei sind dann auf ihn losgegangen. Ja, und er war zu dem Zeitpunkt, der war noch nie beim Sparring, der war noch nie beim Fortgeschrittenen, er geht immer nur zum, was heißt nur, Ele, absolut wertfrei, er geht in erster Linie zum Yoga, zum Fitnessboxen und zum Krav Maga Basic und hat es trotzdem hinbekommen, sich mit diese zwei irgendwie vom Hals zu schaffen, die zwei irgendwie so bewegungsunfähig zu machen, ja super, hat geklappt. Absolut. Aber man muss natürlich dazu sagen, in unseren Krav Maga Basic Kursen kommen natürlich auch schon so die leichten, auch die Einflüsse des Schlagens und des Ringens schon so langsam mit rein. Natürlich machen wir da jetzt kein reines MMA für die Straße, aber das ist schon so, dass die Leute jetzt trotzdem ein Verständnis für Körpermechanik etc. bekommen. Ne? Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Ja, ja, also auch, kann ich auch ein Beispiel für geben, mein Sohn, auf den ich auch super stolz bin, da habe ich auch probiert, den bei mir im Gym irgendwie da mit trainieren zu lassen. Mhm. Der sagt aber auch ganz offen, dieses Schlagen und so, also der ist 9 jetzt, ne? So Schlagen und so, das ist irgendwie nicht so seine Welt so. Und jetzt ist der beim Ringen über ein Jahr jetzt, macht er auch seine Wettkämpfe. Ich bin da mega stolz drauf und finde, damit schafft er sich eine super Basis. Ne? Ja. Das ist ein ehrlicher Wettkampfsport, ne? Also super ehrlicher Sport, super toller Sport. Und das finde ich halt klasse. Und gerade das ist, das schafft halt eine super Grundlage. Und ja, und irgendwann guckt man, wohin die Reise geht. Wenn Luca sich das hier mal anhört, Luca, machst du genau richtig, bin super stolz auf dich, muss ich hier wirklich mal nutzen. Ja. Und das ist für mich ehrlicher Sport.
Ja. Ja, ich glaube, mit diesem Schlusswort sollten wir auch heute mal die Folge beenden. Ja, Ringen ist ehrlicher Sport.
Aber ich bin da super begeistert, wenn ich das sehe, was die da machen. Toll. Ja, ja. Also toll, toller Sport.
Sehr cool. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ja, Markus, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja. Wie war es jetzt für dich? Das erste Mal?
Ja, ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, weil ich ja das nicht wollte. Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird.
Also ich werde das Uncut jetzt so hochladen, ne? Weil ich hatte jetzt nichts zum Cutten.
Na, ich werde ja sehen, ob die Leute dann einen anschreiben oder irgendwelche Missstände aufklären bei mir. Dann ist das auch völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Aber ich hat mir Spaß gemacht, Tom. Vielen Dank dafür, dass ich hier auch Jan heute vertreten durfte.
Ja.
Und dass es auch so Freestyle-mäßig hier abläuft, finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ich bin selber gespannt, wenn ich das, was ich hier so von mir gegeben habe, mir mal selber anhöre.
Ja. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du da warst, ne? Und für morgen alles Gute bei der Prüfung. Mhm. Das heißt, wenn ihr das hier hört, um 9 Uhr wird das Ding veröffentlicht. Prüfung wird so ungefähr so zwischen 12 und 1 wahrscheinlich sein, vielleicht auch um 1 rum. Ne? Also dann drückt mal schön die Däumchen, ihr Lieben. Und ja, dann würde ich sagen, lieber Jan, wenn du das hörst, werd schnell wieder gesund. Ich habe dich vermisst. War aber auch sehr schön jetzt mit dem Markus hier. Also wäre schon fantastisch, wenn du hier in Köln wohnen würdest. Ich könnte echt noch einen Partner gebrauchen.
Ah, jetzt wird's echt kritisch. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, wenn ich hier in Köln wohnen würde, würde ich hier auch trainieren.
Ja, und dann würde es auch Training gerne geben. Ja.
Nee, ich würde lieber hier trainieren.
Ja, nur trainieren.
Naja, vielleicht. Naja, gut, wir hatten ja das Thema selber Trainer sein, Gym führen. Also mittlerweile sage ich, da gebe ich dir recht, lieber gebe ich irgendwo Training als diese ganze Bürokratie im Hintergrund und Marketing.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Okay, Lieben, ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und jetzt müsstest du sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hervorragend, hat super funktioniert. Dankeschön. Macht es gut. Danke, Markus.